Ja, herzlichen Dank. Einen guten Morgen auch meinerseits. Was für ein Lied. Ja, das hat alles gesagt. Ja, heute Morgen geht es ja um das Kreuz. Es geht um die Opfer, das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Und mir wurde aufgetragen, diesen Gottesdienst oder diese Predigt anzulehnen an das Pessachfest der Juden. Also, weil das eigentlich in diesem Jahr fast zusammengefallen ist. Also die Israeliten haben jetzt den letzten Sonntag am 13. das ihre Pessachfest, also das Pascha-Fest gefeiert, und wir sind auch ganz nah dran. Und ich habe gesagt, das ist eigentlich gar nicht so weit hergeholt. Das ist eigentlich, das bietet sich sehr an, weil genau das ist ja auch passiert an diesem ersten, also an dem Tag, wo Jesus Christus gekreuzigt wurde. Denn das wurde dann getan worden, also dass diese Kreuzigung geschah genau an diesem Pessachfest. Jesus feierte ja, das werden wir danach auch tun, das Abendmahl mit seinen Jüngern, und am selben Tag, wo er das Abendmahl feiert, wird auch gekreuzigt. Also diese Abendmahlfeier war ja diese Sedar-Feier, also diese Pessachfeier der Juden. Somit, also wir nehmen das jetzt am Gründonnerstag wahr, aber den damaligen Zählung oder Verständnis des Tages. Der Tag fing nicht um 12 Uhr mitternachts an, sondern bei Sonnenuntergang. So als der Gründonnerstag die Sonne untergegangen ist, dann war schon Karfreitag. Und an dem Tag, wo Jesus praktisch nach ihrem Verständnis vom Tag das Abendmahl und das den Pessachfeier mit seinen Jüngern nimmt, an demselben Tag wird er auch gekreuzigt. Er wird selber der Pessach, er wird selber das Opferlamm, er wird selber das Paschalamm. Also, das ist irgendwie auch interessant, dass wir das einfach auch so sehen, weil das ist auch kein Zufall, dass es so passiert ist, denn das erste Passafest, also das Pessachfest, was die Juden gefeiert haben, ungefähr 3500 Jahre von uns her zurück, 1500 Jahre von Jesus zurück, also mit Moses in Ägypten. Es war genau an dem Tag geplant gewesen, dass Jesus auch jetzt das Passalam wird für uns. Damals wie eine symbolische Handlung für das, was eben in Jesus vollkommen erfüllt wurde. Das ist irgendwie interessant, das ist eben kein Zufall. Jesus hat es öfters auch gesagt zu seinen Jüngern, oder zu den Juden, als die versucht haben, während seines Lebens ihn gefangen zu nehmen oder ihn zu töten, das lesen wir in den Evangelien, dann heißt es, es ist noch nicht meine Zeit gekommen. Es ist noch nicht meine Stunde gekommen. Er sprach von Stunde. Und als der gefangen wurde, also in Gethsemane, an diesem Pessachtag, wurde dann auch gekreuzigt wurde. Wie gesagt, wir müssen das immer denken, das war schon Freitag für sie. Also hat er gesagt, jetzt ist eben auch eure Stunde gekommen. Das ist dann Lukas 22, Vers 53. Das heißt, es war haargenau vor grundlegender Welt so programmiert und so geplant vor Gott, dass diese Ereignisse, die fast 1500 Jahre auseinandergewiesen sind, gleichzeitig stattfinden, in derselben Zeit, an derselben Tag, am 15. Nisan nach dem jüdischen Kalender. Interessanterweise, das wird wieder der Fall sein, in 8 Jahren, 2033, werden wir Pessach und Ostern an demselben Tag feiern. Genau nach 2000 Jahren, denn das war damals 33 nach Christus und jetzt sind wir 2033. Das ist einfach so eine Spielerei an Gedanken, aber das wird dort der Fall sein. Genau 2000 Jahre später wird an demselben Tag wieder stattfinden, wie damals bei Jesu Einsetzung, also Kreuzigung und Einsetzung des Abendmahls, wie eben mit dem jüdischen Volk vor 1500 Jahren von seiner Rechnung her. Nun, weil ich damit sagen möchte, und das ist jetzt in der Zeit, in der wir leben, wo vieles drunter und drüber geht, oder sagen wir drüber und drunter, auf jeden Fall durcheinander, und keiner sich mehr an was Festes halten kann und man weiß nicht, was einem morgen, also einen Tag erwartet. Es ist gut zu wissen, dass unser Leben persönlich, aber auch das ganze Weltgeschehen und die Weltgeschichte nicht in irgendeinen Zufall gelassen ist, sondern in die Hand und die Planung Gottes. Das ist für mich ein großer Trost, dass wir einfach in diesem Zusammenhang auch erwähnen möchte. Wir sind nicht von Gott verlassen. Gott hat einen Plan für dein Leben, für mein Leben. Es wird uns nichts passieren und auch nichts in der Welt passieren. Und auch diese großen, sogenannte großen oder ich möchte gerne großen, die das Weltgeschehen beeinflussen oder beeinflussen wollen, die tun nichts anders, als dass der Wille Gottes erfüllt wird. Das ist die Tatsache, die ich erstmal heute Morgen hier im Angesicht dieser Ereignisse festhalten möchte. Wir sind in Gottes Hand, auch die Welt ist in Gottes Hand. Nun, ich möchte jetzt an diesem Pessachfeier ein bisschen hineingehen und ein bisschen mit uns ein paar Gedanken loswerden. Dieser Vergleich ist es auch von Paulus nicht fremd. Er sagt nämlich, das will ich jetzt mal lesen, in 1. Korintherbrief, in Kapitel 5, lesen wir Folgendes. Kapitel 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 6 und bis 8. Es geht um eine schlimme Angelegenheiten der Gemeinde in Korinth und Paulus nimmt das in Anlass, Folgendes zu sagen. Ihr habt wirklich keinen Grund, stolz und überheblich zu sein. Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht. Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid, ein frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unsere Passamlam ist, Christus. Das ist eben hier, Paulus sagt, Christus ist unsere Pessach. Christus ist unsere Passamlam. Deshalb wollen wir nicht mit dem alten, durchsäuerten Teig feiern, dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und der Wahrheit. Also ich nehme jetzt das in Anspruch, also als Grundlage von dem, was danach kommt. Also zwei Dinge, zwei Elemente werden hier eigentlich erwähnt. Das ist Christus, unser Passahlamm, ist unsere Pessachlamm. Und das mit dem ungesäuerten Brot. Also zunächst mal, das Wort Pessach heißt auf Deutsch eigentlich vorübergehen oder man kann das auch sagen, also überspringen. Also das heißt vorübergehen oder überspringen, vorbeigehen. Und das bezieht sich, wenn man so die Geschichte, werden wir dann nachher auch lesen, auf das Vorübergehen des Enkels, dass diese Strafe an die erstgeborenen Kinder und auch an das erstgeborene Vieh und so weiter der Ägypter als die 10. Plage sozusagen durchführen sollte, sollte dann an den Türen, also der Juden, der Israelis vorbeigehen, weil sie aus dem Pfosten oben und neben den Türen praktisch das Blut des Lammes, des Pessach, gestrichen haben. Und so ist er vorbeigekommen. So, jetzt Wenn die Juden und Jesus an diesem Abend, also am Karfreitag, also ich bedenke dann, also das Abendmahl wurde Karfreitag stattgefunden, ist stattgefunden am Karfreitag, haben die Juden damals bei diesem Pessachfeier oder Sedarfeier folgende Elemente gehabt. Die haben das Lamm natürlich, das geschlachtet wurde, so wie es beim ersten Pessach, und die haben 4 Becher, also Wein gehabt, das ist diese Arba Kosot. Darauf ist auch unsere Becher, also und auch das Abendmahl angelehnt. Das war das Brot, das ungesäuerte Brot, also das Matzot. Das war ein Sinnbild für die Eile, aber auch für die Reinheit, wie es hier dann auch in der Korintherbrief eingeklungen ist. Und auch die Bitterkräuter, das Maror, das ist dann diese Sinnbild für die Sklaverei, den sie in Ägypten hatten. Später und heute noch, wenn man dann die Juden das Pessachfest feiern, sie haben noch andere Elemente hineingebracht, wie das Charoset, das ist dann etwas wie eine Kuchen, das erinnert auch an die Sklaverei, aber auch an die Hoffnung der Befreiung. Dann ist es noch eine Lammknochen, das ist wiederum ein Zeichen für das Passahlamm, ein Ei, das ist die Trauer für den Tempel, der später ja zerstört wurde, und eben auch Hoffnung für das neue Leben. Und die haben auch Salzwasser dabei, wo die Tränen wegen der Sklaverei da sinnbildlich darstellen. Aber bei Jesus, und jetzt wollen wir ja auch halten, als er praktisch dieses Pessachfest feiert mit seinen Jüngern und auch in Anspruch nimmt für sich, weil eben dann eine Umänderung stattfindet in diesem Zusammenhang über das Brot, das ist mein Leib, über den Wein, das ist mein Blut. Also da sind diese Elemente hier, wo ich Ihnen gesagt habe, das Lamm, der Wein, das Brot und die Bitterkräuter. Gut, jetzt wollen wir uns ein bisschen Zeit nehmen, über diese Elemente nachzudenken. Zunächst mal das Blut. Ich lese auch deswegen auch das, was eben beim ersten Pessachfest stattgefunden hat, nämlich also stattfand und Gott angeordnet hat in 2. Mose Kapitel 12. Da lese ich die ersten 7 Verse. 1. Mose Kapitel 12, 1 bis 7. Da sagte Gott zum Mose, und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu den ganzen Gemeinde Israels und sprecht: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinen Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Vor den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr soll es aufbewahren bis zu dem 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Und sie soll von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Soweit erstmal diese Anordnung wegen des Schlachtens, des Vorbereitens des Schlachtens des Lammes und eben das Schmieren des Blutes an die Türpfosten und auch an die Oberschwelle, an Tür. So, das ist eine, wie gesagt, das war kein Zufall, das ist einfach so von Gott geordnet ist, und das war so geplant, eben, dass es eben eine Schatten wirft oder ein Bild ist von dem, was eben durch Jesus Christus fast 1500 Jahre später erfüllen sollte. Also das Blut das vergossen wird, ist irgendwie jetzt auch das Hauptmerkmal des Pessachs. Pessach heißt es ja auch vorübergehen. Das heißt, der Engel, wenn er vorbeigeht, soll einfach sehen, ah, da ist Blut, ich darf nicht hier rein. Wenn er nichts gesehen hat, ist er reingekommen und hat diese Strafe gebracht für die Ägypter. Die Erstgeborene, alle Ägypter und auch der Sohn Pharaos wurden damit umgebracht. Es ist eine große Strafe gewesen. Das war die größte Plage. Und jetzt müssen wir uns das einfach gedenken. Denn was Gott macht, jetzt schickt er seinen eingeborenen Sohn, damit er stirbt und dass wir frei werden. Das ist einfach genial, wenn man das überlegt. Die Strafe war, dass die erstgeborenen Söhne der Ägypter umgebracht werden. Und durch das Blut wurden die Erstgeborenen der Israeliten verschont. Und jetzt Gott kommt und macht einen Tausch. Jetzt ist Gott, der seine Erstgeborenen oder eingeborenen Sohn schickt in diese Welt, an diesem Passach, damit er das Opferlamm wird und er stirbt an unserer Stelle. Also wenn man es einfach so überlegt, ich sagte, man kann es einfach sagen, warum ist es so? Warum muss jemand sterben? Warum muss eine Strafe sein? Warum musste auch das Lamm Blut vergossen werden und dieses Blut sichtbar gemacht werden? Wegen unserer Sünden, ja. Es war klar gesagt worden, dass die Sünde den Tod bringt. Und Blut ist ein Sinnbild für das Leben. Und wenn Blut vergossen wird, dann ist eben das Leben vorbei. Das ist der Tod. Und so wie die Israeliten dieses Blut an die Türpfosten gebracht haben, oben und an den Seiten, so kann man sich das vorstellen, dass an diesem Tag, an diesem unserem Pessach, das ist Jesus Christus, so sagt Paulus, Jesus jetzt auch am Kreuz hängt. Und das ist Blut durch die Dornenkrone an sein Haupt und durch die Nägel Blut an die Hände rechts und links und an seine Füße. Der ganze Mensch war voll Blut. Das ist dieses Sinnbild des vollkommenen Opfers. Gott schickt seinen Sohn zu uns, damit er sich für uns opfert, damit wir nicht bestraft werden, damit eben auch an uns Pessach wird, dass dann die Strafe an uns vorübergeht. Und wenn wir Jesus in uns durch den Glauben annehmen und er ist in uns und wir in ihm, so ist dieses Bild, dann, wenn Gott die Strafe bringen wird in der Zukunft, wird uns wie sehen. Er wird uns durch diese Kreuzigung, durch dieses Blut, das Gott, Jesus für uns vergossen hat, wie Jesus sehen und uns nicht bestrafen. Er kann ja nicht zweimal bestrafen. Er kann es nur einmal tun. Das macht nicht mal ein ungerechter Richter auf dieser Erde. Und die Strafe ist auf Jesus gegangen. So werden wir verschont von der Strafe Gottes. Johannes drückt das so aus. Haben wir heute Johannes 3, 16. Am Ende des Kapitels, Johannes 3, 36, sagt Folgendes. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber nicht an den Sohn glaubt, wird nicht das Leben sehen, sondern der Zorn Gottes und damit ist auch die Strafe Gottes, bleibt auf ihm. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das heißt, es kommt ihm nicht weg. Also es gibt einen Zorn Gottes für diese Welt, das wird ausgesprochen, für die ganze Menschheit. Und dann ist die Frage, ob ich und du aus diesem Zorn Gottes ausbleiben, ob der Zorn Gottes an dir und mir vorbeigeht, Pesach. Um das zu passieren zu können, dass das einfach passiert wird, es ist nur eine einzige Voraussetzung. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt kein anderes Mittel. Es gibt keine andere Tat, die man vollbringen musste, sich selbst und ein anderer, als das eine, was Jesus getan hat an diesem Karfreitag. Sich kreuzigen zu lassen und vom Kopf bis Fuß an die Hände voller Blut Gott zu zeigen, ich sterbe für sie. Ich bin ihre Pesach. Ich bin das Opferlamm. Du kannst sie nicht strafen. Der Engel muss vorübergehen. Ja, so, entweder bin ich also verschont von der Strafe Gottes, weil sein Sohn an meiner Stelle, seinen Sohn straft an meiner Stelle, oder ich werde Gottes Zorn erfahren und auch Gottes Strafe auf mich nehmen, weil ich nicht von Jesu Blut gedeckt bin. Das ist so eine eindeutige Sache in der Bibel. Es gibt keinen Zweifel daran. Und es ist noch was hier, was ich betonen möchte. Es geht hier um Vergebung. Und so wie Jesus, wie Gott mich in Jesus voller Blut sieht und somit vorbeigeht und nicht die Strafe an mich vollbringt, so bin ich auch angehalten, meinen Bruder und Schwestern, den anderen Menschen, genauso zu sehen, von dem Blut Christi auch gekennzeichnet ist. Und da will ich damit sagen, wenn Gott meinen Bruder nicht bestraft, weil er auch von Jesu Blut freigesprochen ist, darf ich ihn auch nicht strafen. Jesus hat das so gesagt im Vater unser: Und vergib unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigen. Manchmal vergessen wir dieses Element oder diesen Aspekt der Vergebung. Manchmal vergessen wir, dass auch der andere, der Schuld an mir geworden ist, so wie ich an Gott, dass ich einfach angehalten bin, so Gott, wie Gott mich vergibt und dafür sogar selber die Strafe auf sich nimmt in Jesus Christus, dass ich auch den anderen vergebe. Und Jesus kommentiert, das ist die einzige Stelle, die dann auch beim Vater unser kommentiert ist, danach sagt er, und denn wenn ihr nicht bereit seid, den anderen zu vergeben, dann wird eure Sünde auch nicht vergeben. Das heißt, wenn ich mich unter dem Kreuz stelle und beziehungsweise vom Blut Jesu mich decken lasse und Gottes Strafe an mir vorbeigeht und meine Schuld nicht bestraft wird, das hält mich auch daran oder führt mich dazu oder verpflichtet mich sogar, auch den anderen zu vergeben, auch wenn der andere nicht um Vergebung gebeten hat. Das steht nicht, wenn er sich um Vergebung bittet oder um Verzeihung bittet. Das steht nicht. Es ist auch keine Versöhnung stattgefunden. Versöhnung verlangt eine Anerkennung der Schuld des anderen, so wie wir sind mit Gott versöhnt, wenn wir zu Gott gehen und uns unsere Schuld bekennen. Vergeben sind alle Sünde aller Welt, von der ganzen Menschheit. Aber versöhnt sind nicht alle, weil nicht alle um Vergebung gebeten haben. So, ich vergebe denjenigen, der an mir schuldig geworden ist, weil ich auch meine Schuld vergeben haben möchte. Aber versöhnt bin ich nicht automatisch. Das sage ich nur, weil wir manchmal als Christen auch da Probleme haben miteinander und mit Vergebung Schwierigkeiten haben. Es ist ein Tag heute, wo das Gott in uns hineinspricht. Es ist ein Tag, wo du Bitterkeit oder egal was in dein Leben hinein passiert ist, vielleicht von einem Menschen, das vielleicht 10, 20, 30 Jahre zurückliegt, dass du sagst, Herr, an diesem heutigen Tag, an diesem Karfreitag, möchte ich diesen Menschen bewusst vergeben. Vorübergehen. Wie gesagt, auch dieses, an diesem Passachfest, an diesem Abendmahlsfeier, die wir feiern, es gab 4 Becher. Also, und Jesus, diese 4 Becher, die Jesus auch um seine Jünger genommen hat, die haben an die 4 Verheißungen Gottes an Mose erinnert, die in 2. Mose Kapitel 6, 6 bis 8. Dann hatte Gott zu Mose gesagt, dass er ihn berufen hat, ihn für die Befreiung des Volkes, hat er 4 Verheißungen gegeben. Die erste war, ich werde euch befreien von der Unterdrückung. Die zweite Verheißung war, und dann haben sie eben diese Verheißung ausgesprochen und den Becher genommen. Die zweite Verheißung war, ich rette euch von der Sklaverei. Die dritte Verheißung, die Gott damals dem Mose gegeben hat für das Volk, war, ich erlöse euch mit starker Hand. Und an diesem Punkt setzt Jesus das Abendmahl, also das Brot, den Wein, unsere Wein, den wir nehmen. Ich erlöse euch, das mache ich, ich mache euch zu meinem Eigentum. Erlösen, Erlösegeld heißt eben freikaufen und sich zu Eigentum machen. Und deswegen der vierte dann, was kommt, ist, ich nehme euch als mein Volk an. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, nicht nur einmal im Jahr, wie es bei den Juden mit dem Pessachfest ist, sondern jeden Sonntag oder wann auch immer wir das tun, also wir in der Gemeinde tun das jeden Sonntag, ich weiß nicht, wie es eure Jesus hier ist und was ihr macht, aber so oft wir das Abendmahl feiern, dann ist diese Botschaft in diesem Kelch drin. Ich befreie euch von der Unterdrückung der Sünde. Das würde für uns heißen. Ich rette euch von der Sklaverei der Sünde. Ich erlöse euch aus der Hand des Feindes und ich mache euch zu meinem Eigentum. Ich kaufe euch frei. Und ich nehme euch als mein Volk. Und es gibt noch nicht nur ein Volk, sondern ich mache euch zu Kindern meines Vaters. Denn eigentlich, wie wir auch gelesen haben, dieses Pessachfest wurde mit Familienangehörigen gefeiert. Und was macht Jesus? Er sagt, ich habe das Bedürfnis und den Wunsch, dass ich dieses Pessachfest mit euch feiern. So hat er es gemacht. Und er wollte sagen, ihr seid jetzt meine Familie. Ihr seid meine Brüder. Und wir haben gemeinsam einen Vater. Er nimmt uns hinein durch dieses Fest. Und sagt uns, ich rette euch nicht nur und befreie euch nicht nur von der Sklaverei der Sünde, sondern ich mache euch auch zu meinem Eigentum. Ich erkaufe euch frei und ihr seid jetzt meine Familie. Das ist eine herrliche Botschaft, die hier drin einfach beinhaltet ist. Also, und dann eben sagt er beim Einsetzen des Wortes, das ist mein Blut. Also, er bringt Worte, die in dem traditionellen Feier nicht drin waren. Er macht etwas Neues. Und das ist mein Blut, nicht das Blut von Lamm. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das zur Vergebung der Sünde vergossen wird. Das ist mein Blut des neuen Bundes, macht Gott mit uns. Ein Bund. Und wir, die wir nicht Israeliten sind oder Juden, wir sind hineingenommen in diesen neuen Bund. Wir gehören das zusammen. Mit allen, die in Jesus Christus von seinem Blut gedeckt sind und frei und ihm gehören. Der zweite Element ist das Brot. Also, das Brot war wichtig. Da lesen wir in 2. Mose 12, 15. Weiter sagte, Sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun. Denn wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Also Todesstrafe. Und ihr sollt am ersten Tag eine heilige Versammlung halten, ebenso am siebten Tag eine heilige Versammlung. Keine Arbeit soll ihr an diesem Tag tun, nur was jeder zur Speise nötig hat, das allein darf von euch zubereitet werden. Und haltet das Fest der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tag habe ich eure Herrscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag als ewige Ordnung einhalten bei euren künftigen Geschlechtern. Am 14. Tag des ersten Monats am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum 21. Tag des Monats am Abend. Sieben Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern finden. Denn wer gesäuertes Brot isst, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels. Er sei ein Fremdling oder ein Einheimischer im Lande. So isst kein gesäuertes Brot. Überall, wo ihr wohnt, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Es war wichtig. Genau wie das Blut, genau auch das Brot, merken wir. Beides hat mit der Todesstrafe zu tun. Wenn man nicht ein Blut an die Pfosten der Tür geschmiert hat, ist der Engel reingekommen und hat den Tod gebracht. Wenn man ungesäuertes Brot gegessen hat, genauso eine Strafe. Beide Elemente sind Befreiung vom Tod, von Strafe. Und Paulus in 1. Brief, Kapitel 5, nimmt ja darauf Bezug, auf dieses ungesäuerte Brot. Und er sagt, es ist eben diese frei von Chametz. Chametz ist diese Säure, die Säuerungsmittel, also die Hefe oder was ist das? Der Sauerteig. Ja, genau, das ist der Sauerteig. Und die Juden sollen wirklich Tage davor, also ganz peinlich überall gucken, dass überhaupt kein Sauerteig im Haus sich befindet. Alle Räume, alles soll frei sein von Sauerteig. Und selber dann sieben Tage lang nicht nur frei sein von Sauerteig, sondern nur ungesäuertes Brot, also das Matzot, essen. Warum ist es so wichtig? Was ist dieser Gedanke? Also, Paulus sagt, wir haben jetzt Gott hat uns seinen Sohn geschickt. Jesus sagt, nehmt, esset, das ist mein Leib. Als er das Brot zeigt. Er macht jetzt was ganz Neues. Er sagt, damit er ist der Mensch ohne Sünde, ohne Sauerteig. Er ist der Einzige, der gekommen ist, der einfach ohne Sünde geboren. Sagt er, nehmt es, das ist mein Leib. Ich bin das ungesäuerte Brot. Wer mich nimmt, der wird leben. Wer mich isst, der hat das ewige Leben. Wer mich nicht aufnimmt, der wird sterben, genauso wie mit dem ungesäuerten Brot und dem gesäuerten Brot, mit dem Sauerteig. Also er muss praktisch Jesus aufnehmen. Und für uns jetzt, wenn wir das vergleichen, also von Paulus auch, er sagt ja, dieses Sauerteig ist ein Sinnbild für die Sünde. Jesus ist eben sündelos und wir nehmen ihn auf und somit werden wir auch sündelos. Genauso frei werden durch das Blut, wir werden auch sündelos durch den ungesäuerten Brot. Er wird unsere Kraft sein, auch in diese Sünde, von der Sünde frei zu leben. Es sagt natürlich einer, ich habe das nicht geschafft, ich bin so lange Christ und ich bin auch nicht sündelos. Klar, deswegen kommen wir immer wieder und bitten um Vergebung. Aber ich will damit sagen, wir brauchen Jesus aufzunehmen, in uns zu nehmen, damit er an unserer Stelle gesehen wird. Wir können das nicht allein. Wir brauchen Jesus. Die Sünde also wird einfach nicht nur die Macht über uns haben. Das ist der Gedanke hier. Wir werden durch ihn die Kraft haben, wie Paulus hier sagt, also in dem Korintherbrief. Also wir haben jetzt nichts mehr dem Alten zu tun. Er sagt ja, das Alte ist vorbei. Also deswegen sollen die Juden ja auch keine Sauerteig mitnehmen. Sie sollen das Alte in Ägypten zurücklassen. Wir haben uns entschieden, mit der Sünde zu brechen. Wir haben uns entschieden, als Christen mit dem nichts zu tun zu haben. Deswegen leben wir ein neues Leben in Jesus Christus. Das ist unser ungesäuertes Brot. Das ist ein Leben frei von der Sünde durch Jesus. Hebräerbrief, in Hebräerbrief sagt er, der Hebräerbriefschreiber sagt er, denn ohne Heiligung niemand wird den Herrn sehen. Das ist, es geht nicht um die Heiligung. Denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und Jesus sagt ja bei der Seligpreisungen, selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Also es geht um Heiligung. Das heißt, es ist gut zu wissen, ja, die Strafe geht an mir vorbei. Ja, Gott hat mich aufgenommen in sein Volk, ich bin seins, ich bin Kind Gottes, Gott ist mein Vater in Jesus Christus. Aber das heißt, von hier nun an, ich lebe ein Leben in der Heiligung. Ich breche mit der Sünde. Das Sauerteig, dieses Bild hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ich spiele nicht mit der Sünde. Es ist nicht eine Art des Lebens wie früher, sondern ein anderes Leben, wo die Sünde für mich der Tod bedeutet und davon mich abhalte. Ja, und es gab einen fünften Becher, den haben sie nicht getrunken. Der stand auf dem Tisch. Und dieser fünfte Becher war der Becher des Eliahu, also des Elias. Und das war die Verheißung an das Kommen des Messias. Und Jesus ist natürlich der Messias gekommen. Und ernannt hat er gesagt, diesen Becher, den werde ich, das ist die Verheißung, neu mit euch trinken. Da sagt er beim Einsetzungswort im Matthäus-Evangelium, diesen Becher werde ich mit euch neu trinken. Wo? In der Ewigkeit. Das heißt, beim Pessachfest haben die Juden immer diese Verheißung gehabt auf den Messias. Wir haben den Messias, wir haben jetzt eine Verheißung auf, dass wir mit diesem Messias und mit allen Gläubigen im Himmel diesen Becher zu uns nehmen. Und das ist, worauf wir uns freuen. Das ist eben nicht nur ein Fest, das nach hinten schaut. Es ist nicht nur ein Fest, das jetzt in uns eine Erneuerung schafft, sondern es ist ein Fest, das uns auch in die Zukunft weist. Und darauf freuen wir uns. Denn das, was Gott uns da vorbereitet hat, es ist, wie Paulus im Korintherbrief Kapitel 2 sagt, was keine Augen gesehen hat, was eben kein Ohr gehört hat und kein Herzen Menschen aufgestiegen ist, das hat Gott vorbereitet für alle die, die ihn lieben. Also wir sind jetzt in dieser Liebensgemeinschaft. Weil Gott uns so geliebt hat, so hat es angefangen, dieser Gottesdienst, dass es seinen angeborenen Sohn gab. So, die wir so geliebt sind von ihm, erwidern diese Liebe. Und das wird als Auswirkung haben, dass wir eines Tages als Liebende bei Gott sind und diesen fünften Becher zu uns nehmen. Dann wird das Ende sein. Erst dann.